Im klassischen Sinn gibt es noch die Gehmeditation, also darauf zu achten, wie funktioniert eigentlich das Gehen, um aus diesem Vollautomatisierungsprozess ein bisschen rauszukommen.
Das erste Problem ist, ich mache mich den anderen nicht verständlich. Das zweite Problem ist, ich verstehe den anderen nicht. Das dritte Problem ist, ich verstehe mich selber nicht. Und das vierte Problem ist, wir verständigen uns nicht.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fact My Brain. Heute aus Albanien, und deswegen begrüße ich euch mit einem freundlichen Himni i Flamurit. Ich habe vergessen, wie das heißt. Tobi, wie heißt das nochmal?
Wie heißt das nochmal? Du hast es doch gerade gesagt.
Ja, aber was heißt das denn nochmal?
Was heißt das nochmal?
Ja, genau.
Ach so. Hymne an die Flagge. Und Aha. Das ist der Titel der albanischen Nationalhymne. Aber das haben unsere schlauen Brainies mit Sicherheit sofort erkannt. Und auch von mir ein fröhliches Hallo Menschen.
Ein fröhliches Hare Krishna von Tobi.
Oder ein achtsames Hallo Menschen vielmehr.
Ach, oh, ein achtsames Hallo. Sag mal ein achtsames Hallo.
Ich habe eben schon ein achtsames Hallo Menschen gesagt.
Und darum soll es heute gehen, tatsächlich, wie man achtsam Hallo sagt oder wie man auch achtsam kackt. Das habt ihr ja heute schon im Sendungstitel gelesen. Und deswegen hat Tobi euch heute ein kurzes, aber schönes, flatteriges Tutorial mitgebracht.
Flatteriges Tutorial? Es ist ja so. Also, wir wollen heute in der Sendung über das Thema Achtsamkeit reden. Also, der Begriff, der wird ja fast schon inflationär mittlerweile verwendet. Du denkst natürlich wieder an Flatulenzen. Ja, ich kann Gedanken lesen, siehste.
Ah, schön.
Nein, der wird ja mittlerweile fast inflationär verwendet. Mittlerweile selbst auf irgendwelchen Firmenseminaren oder so geht es um Achtsamkeit, und das will ich ja überhaupt gar nicht bewerten. Nee. Oder abwerten oder so. Oder sagen, das ist irgendein Scheiß. Wie man den nur so triggern kann.
Ja. Das ist so kindlich geil. Flatulenzien inflationär. Ja, wundervoll. Okay.
Puh. Genau.
Einmal tief achtsam durchatmen.
Aber erklär du doch mal kurz, wie wir überhaupt darauf gekommen sind, zu diesem Thema eine Sendung zu machen.
Achtsamkeit ist tatsächlich ein Vorschlag, der von mir kam, weil ich seit ungefähr knapp 2 Jahren etwa mit Achtsamkeit was am Hut habe. Und dementsprechend angefangen habe zu meditieren und achtsam durch die Gegend zu rennen und achtsam zu atmen und Yoga zu machen und so ein Krams. Und ich dachte, darüber sprechen wir heute einfach mal, weil ja natürlich ist es so im Fokus der medialen Gesellschaft vor allen Dingen. Wenn wir jetzt auf Instagram gucken, da haben wir alle ganz viele Achtsamkeitsgurus und PsychotherapeutInnen und irgendwelche Coaching- und Life-Coaches und weiß ich nicht, was die da rumrennen und sagen, du musst achtsam atmen. Ja, und Tobi kam natürlich letzte Woche darauf, dass man ja auch achtsam scheißen könnte.
Ich bin mir ja klar, also wenn man achtsam gehen kann und achtsam atmen kann und achtsam alles Mögliche machen kann, warum soll man dann nicht achtsam scheißen können?
Ganz genau so
ist
es.
Wenn man das möchte. Wundervoll. So, was auch immer das dann im Einzelnen bedeutet. Leute, ich bin mir im Übrigen auch überhaupt noch nicht sicher, ob wir das wirklich als Folgentitel nehmen sollten.
Ich finde, das ist eine super Idee.
Ja, na gut.
Das ist sehr humoristisch. Klar, warum nicht? Nee, aber im All in All ist Achtsamkeit ja ein Thema, was, wie gesagt, im Fokus steht. Es wird viel erzählt darüber, was Achtsamkeit überhaupt kann und welche Methoden es gibt. Aber was ist das denn überhaupt und was steht so ein bisschen dahinter, wollen wir heute thematisieren.
Genau, und darüber sprechen wir quasi im ersten Teil so, was das ist und was so ein bisschen die Geschichte dahinter ist und so. Und im zweiten Teil wollen wir euch mal so einen kleinen Überblick geben, wie Achtsamkeit in verschiedenen Schritten, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, funktioniert, aber wie man es schaffen kann, mit verschiedenen Schritten Achtsamkeit in sein Leben zu integrieren. Ich glaube, so ist es richtig.
Genau.
Und im dritten Teil wird dann der Noah etwas für uns ganz Neues machen in diesem Podcast und wird mal versuchen, über diese Podcast-Tonspur quasi euch eine kleine Anleitung zu geben für eine Achtsamkeitsübung, kann man sagen.
Genau, oder? Das ist klassischerweise der Bodyscan aus dem Mindfulness-Based Stress Reduction Kurs quasi von Jon Kabat-Zinn, worüber wir gleich auch noch mal ein bisschen drüber reden. Und das ist eine Achtsamkeitsmethode, die ziemlich etabliert ist und dafür sorgt, dass man achtsamer mit seiner Körperwahrnehmung umgeht.
Ja, und du hast ja eben gerade schon den englischen Titel genannt und da tauchte ja das Wort Mindfulness auf. Mhm. Und da sind wir schon genauso ein bisschen drinne in der Frage, was bedeutet denn der Begriff Achtsamkeit überhaupt? Und da habe ich mal eine sehr interessant klingende Definition rausgesucht. Erstmal zu Beginn die Information, deswegen kam ich auf diesen englischen Titel, auf Englisch würde Achtsamkeit Mindfulness bedeuten. Und Achtsamkeit bezeichnet einen Zustand von Geistesgegenwart, in dem ein Mensch hellwach die gegenwärtige Verfasstheit seiner direkten Umwelt, seines Körpers und seines Gemüts erfährt, ohne von Gedankenströmen, Erinnerungen, Fantasien oder starken Emotionen abgelenkt zu sein, ohne darüber nachzudenken oder diese Wahrnehmungen zu bewerten. Also kann man ganz vereinfacht sagen, also die Erklärung geht gleich noch ein bisschen weiter, aber man kann im Prinzip ganz vereinfacht und runtergebrochen sagen, dass der Zustand der Achtsamkeit, wie auch immer man ihn jetzt erlangt, ja eigentlich ein Zustand absoluter Neutralität ist.
Könnte man schon irgendwie sagen, kam auch von den Senecern beispielsweise damals, wenn wir jetzt mal in die Philosophie reinspringen, dass man gesagt hat, ja, Emotionen und so, man muss die möglichste Neutralität erleben, die es nur eben möglich ist. Aber das ist ja auch ziemlich anstrengend. Ich meine, wir Menschen leben ja auch davon, quasi durch Emotionen geleitet zu werden, durch Gedanken und so weiter. Deswegen, wenn man es mal so nimmt, könnte man Neutralität auch einfach damit ersetzen, gegenwärtig zu sein. Du meintest ja gerade eben geistesgegenwärtig, also in der völligen Gegenwart einfach zu sein und zu bleiben und einfach zu sein und nicht zu tun und auch nicht in diesen Autopiloten zu verfallen, den wir sehr stark nutzen. Also
denken wir unbewusst nutzen, ne?
Klar.
Vor allen Dingen auch.
Ich meine, denken wir doch alleine nur mal daran, wenn wir in unserem Auto sitzen und ihr dann zu eurem bekannten Supermarkt fahrt, wo ihr gewöhnlicherweise einkaufen geht, dann habt ihr es ganz oft, dass ihr ins Auto einsteigt, dahin fahrt und eigentlich schon die Fahrt vergessen habt. Ihr seid da vollautomatisch hingefahren. Oder anderes Beispiel für Nicht-Autofahrer hatte ich vorhin, als ich zu dir gelatscht bin, Tobi. So, dann bin ich natürlich aus der U-Bahn raus und lauf zu dir und hab das Handy in der Hand und weiß automatisch, wie der Weg ist. Das ist auch vollautomatisiert. Ne?
Das stimmt wohl. Oder die Sachen, deswegen sagte ich ja auch ganz unbewusst, allein schon, wenn ich irgendwelche Dinge sehe oder höre, dass ich mir sofort eine Meinung oder ein Urteil darüber fälle oder ähnliches. Das passiert ja auch ganz automatisch. Achtsamkeit kann man eigentlich auf drei verschiedene Arten benutzen, das Wort. Einerseits kann man damit einen, und das hat Noah gerade so ein bisschen beschrieben, einen besonderen Wahrnehmungs- bzw. Bewusstseinszustand beschreiben. Nämlich dieses, wie auch immer wir das jetzt ausdrücken, neutral sein im Hier und Jetzt sein, so wie vorhin in der Definition
Geistesgegenwärtigkeit.
Geistesgegenwärtigkeit. Man kann auch das als, wie verwenden wie eine Persönlichkeitseigenschaft. Also man kann über einen Menschen ja auch sagen, er ist achtsam. Und letzten Endes ist Achtsamkeit auch eine Methode zur, was auch immer, zur Entspannung, zur Vermeidung oder Reduktion von Leiden, von Stress, von whatever. Und so ein bisschen, was so die Herkunft angeht, also historisch kann man sagen, dass Achtsamkeit vor allen Dingen in der buddhistischen Lehre zu finden ist und in ganz, ganz vielen Meditationspraxen.
Gibt ja
unterschiedliche.
Genau. Ja, richtig.
Unterschiedliche Praxen.
Praktiken sind es dann.
Genau.
Ja, aber du hast da vollkommen recht. Also denken wir beispielsweise mal an so eine Achtsamkeitsmeditation, dann kannst du auf der einen Seite dir angucken, imaginativ, also vorstellend, dass du deine Gedanken vor deinem inneren Auge siehst, wie sie als Wolken an dir vorbeiziehen, oder du kannst dich nur auf deinen Atem konzentrieren, wie der Atem an deiner Nasenspitze kalt einströmt und warm wieder ausströmt. Also so bleibst du ja auch in der Gegenwärtigkeit.
Ja, definitiv. Und mittlerweile ist es ja sogar so weit,
man sieht einfach richtig, dass du da echt nicht viel mit anfangen kannst.
Doch, ich musste gerade eben, nur darüber schmunzeln, dass als du jetzt gerade warm ausströmen sagtest, ich natürlich wieder Assoziationen hatte, die du vorhin hattest.
Geil. Herrlich.
Ja, und mittlerweile ist es ja sogar so, dass auch Achtsamkeit mittlerweile eingesetzt wird bei verschiedenen Psychotherapiemethoden zum Beispiel. Genau. Und was so die englische Übersetzung angeht, man muss das noch so ein kleines bisschen differenzieren von einem anderen Begriff, der auch so ein bisschen in diesem Dunstkreis immer so ein bisschen mitschwingt. Und das ist der Begriff Care. Der wird auch gern mal mit Achtsamkeit verwechselt. Und es gibt auch eine sogenannte Care-Ethik zum Beispiel. Also das ist auch ein feststehender Begriff. Und das bezieht sich aber auf einen sehr speziellen Bereich. Also die Achtsamkeit, über die wir in unserer Sendung jetzt heute sprechen, bezieht sich ja auf den achtsamen Umgang mit sich selbst, vor allen Dingen erstmal. Wohingegen die Ethik der Achtsamkeit, wie man sie auch nennt, oder Fürsorgeethik, Care-Ethik eben, mit dem ja achtsamen Umgang mit anderen halt zu tun hat und dementsprechend auch eine große Rolle spielt in Berufsfeldern, wo das zum Berufsbild dazugehört, mit anderen Menschen umzugehen, sprich zum Beispiel in Pflegeberufen oder überhaupt in den Berufen der Sozialwissenschaften.
Ganz genau. Also wir differenzieren hier nochmal den Individualbegriff versus den Kollektivbegriff quasi. Das andere ist ja auch eher so ein systemischer Ausdruck, würde ich ja auch nochmal sagen, oder ein Verhaltensaspekt eher, den man dann jemandem zuschreibt, ne, achtsam in einer Gruppe umgehen, achtsam mit den Patienten umgehen oder ähnliches. Das andere, wie du schon sagtest, ist einfach dieses, gebe ich Acht auf mich, achte ich auf mich, bin ich da, nehme ich mich wahr, eher sowas, ne?
Ja, und ich hatte ja eben schon so einmal kurz erwähnt, dass es da so eine Verbindung zum Thema Buddhismus gibt beispielsweise. Deswegen will ich daran kurz anknüpfen und so ein bisschen auch über die Geschichte noch so ein bisschen erzählen. Das Ding ist, dass viele Leute Achtsamkeit immer ganz direkt irgendwie mit Buddhismus in Verbindung bringen und irgendwie sagen, das gehört halt irgendwie zwingend zusammen oder sowas. Das stimmt allerdings nicht, sondern nur so auf so indirektem Weg. Achtsamkeit ist eine der meditativen Grundpraxen und in der buddhistischen Religion wird natürlich auch viel mit Meditation gearbeitet. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass Achtsamkeit per se zum Beispiel irgendwie etwas religiös geprägtes ist oder ein Begriff, der da aus der Religion kommt oder so etwas. Und deswegen muss man auch leider sagen, vieles, was im Achtsamkeitsbereich so unter dem Titel Buddhismus oder so angeboten wird, teilweise im Internet, hat eigentlich mit Buddhismus dann überhaupt gar nichts zu tun.
Das hat aber viel so mit westlicher Medizin und Psychologie und so ein Kram zu tun, oder? Also diese ganzen Achtsamkeitstechniken, die aktuell verkauft werden, das hat ja wirklich einfach nichts mit Buddhismus per se zu tun.
Nee, und leider Gottes muss man ja sagen, vieles von dem, du hast ja vorhin irgendwelche Coaches und so angesprochen, vieles von dem hat auch nichts mit dem zu tun, worum es eigentlich bei Achtsamkeit geht, beispielsweise.
Toll.
Und ja, worum es eigentlich geht, es gibt die sogenannten vier Grundlegungen der Achtsamkeit. Das sind also vier Ebenen, vier Bereiche, vier Themenfelder, wie auch immer ihr es bezeichnen wollt, die eben halt ganz grundlegend sind für die Achtsamkeit und die will ich natürlich auch nennen. Es gibt als erstes die Achtsamkeit auf den Körper. Es gibt dann als zweite Grundlegung die Achtsamkeit auf die Gefühle bzw. Empfindungen. Als dritte Grundlegung die Achtsamkeit auf den Geist und als vierte Grundlegung die Achtsamkeit auf Geistesobjekte. Und für die absoluten Nerds unter euch habe ich noch drei weitere Punkte herausgefunden, die mit Achtsamkeit zu tun haben und tatsächlich auch mit Buddhismus in diesem Fall. Denn wusstet ihr wahrscheinlich alle, Achtsamkeit ist das siebte Glied des edlen achtfachen Pfades. Ganz wichtig. Mhm. Achtsamkeit ist der erste Punkt der sieben Faktoren des Erwachens. Auch ganz wichtig. Und ist die dritte Fähigkeit der insgesamt fünf Fähigkeiten. Vertrauen, Energie, Achtsamkeit, Sammlung und Weisheit.
Aus welchem Konzept hast du das?
Das ist aus dem Buddhismus.
Ach, okay. Ja gut, ich kenne mich tatsächlich im Buddhismus nicht wirklich aus. Was? Ich benutze eher so die westliche Psychologie-Seite dahinter, was Achtsamkeit angeht.
Ich kenne mich damit auch nicht wirklich aus, aber diese drei Sachen klangen einfach so spirituell. Ist
total toll. Ich dachte, jetzt erzählst du mir gleich noch einen von Chakren und von, du hast im Universum gelernt und weiß ich nicht.
Nee, aber ich habe ja da...
Dein Energiehaushalt ist gekippt, ich merke das genau.
Ich habe ja immerhin da dieses Chakrenbild an der Wand hängen.
Ja, ist auch gar nicht so blöd tatsächlich. Also ich finde Chakren auch sehr interessant.
Gesundheit.
Ja. So, das war's dann auch.
Ja, das in ein paar Worten so ein bisschen zum geschichtlichen, buddhistischen Hintergrund, wie auch immer.
Genau. Aber Achtsamkeit ist ja nicht nur aus der Geschichte entsprungen bekannt geworden, sondern tatsächlich ja auch durch die Psychologie, die ich vorhin angesprochen habe, beziehungsweise auch durch medizinische Anteile, beziehungsweise Konzepte, die auch in die Medizin hereinragen, sag ich mal. Ein bekanntes Konzept, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist MBSR, Mindful Based Stress Reduction oder auch achtsamkeitsbasiertes Stressmanagement. Wenn ihr mal die 7Mind-App zufällig in eurem App Store oder Google Play Store entdeckt habt oder mal so eine Werbung auf Instagram hattet, dann werdet ihr feststellen, dass die so Kurse anbieten. Da kann man
wieder dann, schon so eine Analogie.
Ja, da kann man dann tatsächlich, ja stimmt, 7Mind, ja.
Ja, Seven Mind. Wie viele Chakren gibt es? Sieben.
Ja, richtig.
Achtsamkeit ist das siebte Glied des edlen achtfachen Pfades. Ich stelle mir gerade so. Der erste Punkt der sieben Faktoren des Erwachens.
Ich glaube, das hängt da ganz direkt mit zusammen. Wie dem auch sei, die bieten solche Kurse an. Aber es gibt auch den klassischen MBSR-Kurs, der beispielsweise im Rahmen von psychotherapeutischen Interventionen empfiehlt wird. Und der stammt von John Kabat-Zinn. Der ist tatsächlich schon seit den 80ern unterwegs und postuliert, dass Achtsamkeit sehr gut für den Geist ist. Und da gibt's auch eine ganz krasse Studienevidenz zu. Aber da kommen wir gleich erstmal zu. Ich will euch vielleicht einmal kurz John Kabat-Zinn vorstellen.
Das Zinnmännchen.
Richtig, quasi. John Kabat-Zinn ist nämlich emeritierter Professor an der University of Massachusetts. Und da an der Medical School und an der Medical School in Worcester. Und wie gesagt, er unterrichtet Achtsamkeitsmeditation, um Menschen zu helfen, besser mit Stress, Angst und Krankheiten umgehen zu können. Und hat halt dieses Konzept von achtsamkeitsbasierter Stressreduktion, also MBSR, entwickelt. Das ist ein Programm zur Stressbewältigung durch gezielte Lenkung von Aufmerksamkeit und durch Entwicklung, Einübung und Stabilisierung erweiterter Achtsamkeit. Teile dieses Programms werden unter anderem im Rahmen verschiedener verhaltenstherapeutischer und psychodynamischer Psychotherapiemethoden eingesetzt. Für euch und zum Hintergrund, es gibt ja in der Psychotherapie jetzt mittlerweile vier große Denkschulen, die in Deutschland wissenschaftlich anerkannt sind. Das ist die Psychoanalyse, die Tiefenpsychologie, aber das ist auch irgendwie irgendwas fundiert.
Ist ja egal. Hoffentlich ist
es das fundiert. Es ist die Tiefenpsychologie und da gehört zum Beispiel diese Psychodynamik mit dazu. Das nächste wäre dann die kognitive Verhaltenstherapie oder die Verhaltenstherapie. Und dann gibt's ja noch die systemische Therapie. Wie dem auch sei, was enthält denn eigentlich dieses MBSR-Programm? Das ist, glaube ich, ein bisschen interessanter. Das ist zum einen der Bodyscan, also diese Einübung, diese achtsamen Körperwahrnehmung, die ihr am Ende unserer Podcast-Folge kennenlernen werdet. Dann hat Yoga da auch nochmal eine Einzelstellung eingenommen, dass man sanfte und achtsame Ausführungen seiner Körperbewegung kennenlernt und da ein bisschen auch mehr ins Spüren kommt. Das ist so die eine Seite. Dann geht's um das Kennenlernen und Einüben des stillen Sitzens, der sogenannten Sitzmeditation. Also da auch einfach mal in sich reinzuhorchen und diese Gedankenstille vielleicht auch im besten Fall herstellen zu können. Wobei das sehr viel Übung erfordert. Dann im klassischen Sinn gibt es noch die Gehmeditation, also darauf zu achten, wie funktioniert eigentlich das Gehen, um aus diesem Vollautomatisierungsprozess ein bisschen rauszukommen, wie aber auch Achtsamkeitsübungen, die mit dem Atem zu tun haben, also zum Beispiel das, was ich vorhin erklärte, die Atmung wahrzunehmen, wie die kalte Luft einströmt und die warme Atemluft aus den Nasenlöchern wieder ausströmt, Tobi, ne? Nicht ja, woanders.
Alles gut, ich denke gerade über die Schlafmeditation nach.
Die ist auch super, ne? Schlafmeditation. Ja, und dann geht's natürlich darum, im Großen und Ganzen diese ganzen Übungselemente auch im Alltag irgendwie in den Alltag einfließen zu lassen, aber auch diese achtsamkeitsbasierte Haltung über den Tag hinweg einnehmen und durchziehen zu können, also dass man da nicht wieder in diesen Vollautomatismus verfällt. Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion ist mittlerweile echt gut erforscht und auch Gegenstand zahlreicher Forschungsarbeiten und Metastudien, vor allen Dingen, wenn wir im Bereich Medizin, chronische Schmerztherapie und auch Psychotherapie unterwegs sind. Die Untersuchungen decken da natürlich ein breites Spektrum ab von der Anwendung wie auch von den Zielgruppen und die Wirkungen zeigen, dass MBSR oder Achtsamkeit generell bei psychischen Leiden hilft. Von Kindern im Kindergarten über, weiß ich nicht, Jugendliche in der Schule bis auch zu den Mitarbeitern im Unternehmen, um mit Stresskonflikten oder auch im schlimmsten Fall Burnout umgehen zu können. Ganz genau so ist es nämlich. Also Achtsamkeit ist da ja sehr vielfältig einsetzbar. Um euch so ein paar Punkte zu nennen, was empirisch schon nachgewiesen wurde, was wirksam ist, ist zum einen die Steigerung der Aufmerksamkeitsregulation, also auch seine Aufmerksamkeit seiner fünf Sinne auf der einen Seite zu teilen, aber auch zielgerichtet wahrzunehmen. Ihr kennt vielleicht noch den Cocktailparty-Effekt, den haben wir mal vorgestellt in der Folge über allgemeine Psychologie. Wer jetzt nicht weiß, was das ist, ich stehe in einem großen Partyraum und fünf Meter weiter erzählt einer an der Bar was über mich und ich höre meinen Namen und zack, bin ich bei dem Gespräch dabei und blende alles um mich herum aus. Sowas übt man beispielsweise auch in der Achtsamkeit, seine Sinne ein bisschen zu steuern. Dann wurde die Wirksamkeit der Achtsamkeitsübung nachgewiesen für die Vertiefung des Körpergewahrseins und damit eine Verbesserung des eigenen gesundheitsfördernden Verhaltens, also darauf zu achten und wahrzunehmen, oh, habe ich jetzt in meinem Alltag gerade sehr viel Stress? Bin ich hier voll hektisch durchs Büro am Schlendern? Sollte ich vielleicht einmal kurz tief durchatmen und einmal wieder runterkommen? Weil manchmal ist man zwar in einem Arbeitsflow, der kann gesund sein, ne? Nach Mihaly Csikszentmihalyi. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Stress, der zu einem gewissen, nicht Flow-Gefühl, sondern zu einer Hetzung führt. Und das ist natürlich nicht so gut für unseren Körper. Dann ist Achtsamkeit auch noch wirksam, wenn es um die Wahrnehmung der Gedanken, Grübeleien und Ängste und gleichzeitig einen besseren Umgang damit geht. Es geht also um eine präventive Wirkung, wenn wir in die Krankheitsbilder Depression gucken beispielsweise oder auch Angstzustände und die Veränderung im Umgang mit Gefühlen, besonders mit schwierigen Gefühlen, wie zum Beispiel Angst, Trauer, Wut, Scham, aber auch ebenfalls belegt sind auch Effekte auf die Hirnaktivität sowie die Hirnstruktur in 8 Regionen. Darunter fällt zum einen die Emotionsregulation und die Selbstregulation von Gefühlen. Ein Beispiel hierfür wäre, dass man durch Meditieren, vor allen Dingen auch durch achtsames Meditieren, es bewirken kann, dass die Aktivität der Amygdala, also unseres Angstzentrums im Gehirn, die sitzt hinter dem präfrontalen Kortex am limbischen System, dass die Aktivität runtergefahren wird und man nicht mehr so viel Ängstlichkeit und Wut empfindet. Da gibt es im Übrigen auch nochmal Studien zu, ob das wirklich so gut ist. Aber das vielleicht mal an einer anderen Stelle.
Aber was wir an dieser Stelle noch machen, ist, dass ich nochmal das, was du ein bisschen über Jon Kabat-Zinn erzählt hast, nochmal so ein bisschen einordne zeitlich und was das letzten Endes auch so von der Wirkung gehabt hat. Denn es ist so, dass so ab den 60er Jahren ungefähr, also ab den 1960er Jahren, da ging es los, dass sich die Wissenschaft angefangen hat zu interessieren, wie ist denn das mit dem Einsatz von Meditationstechniken im Bereich Psychotherapie? Du hast ja vorhin auch so ein paar Beispiele genannt. Vor allen Dingen hat es tatsächlich bei den Psychoanalytikern Carl Gustav Jung und Erich Fromm. Das waren so die ersten aus der Psychoanalyse-Richtung, die damit gearbeitet haben, und auch Vertreter der humanistischen Psychologie, Fritz Perls und Carl Rogers vor allen Dingen, haben angefangen, diese Methoden einzusetzen. Ja, und dementsprechend wurde das in immer mehr verschiedenen Therapiemethoden eingesetzt, nicht nur in der Psychoanalyse, auch in der Gestalttherapie, in der klientenzentrierten Psychotherapie, dann Elemente der Achtsamkeit, auch Focusing genannt, auch in der gestalttheoretischen Psychotherapie. Und zur selben Zeit in den 60er Jahren fing man dann auch an, so EEG-Studien an Meditierenden durchzuführen, um eben halt auch zu untersuchen, wie wirkt das aufs Gehirn. Und erste wissenschaftliche Studien zum Einsatz von Achtsamkeitsmeditation im Bereich der Psychotherapie wurden dann ab den späten 70er Jahren durchgeführt. Das ist dann ja auch die Zeit, du hast es ja eben gesagt, wo halt Jon Kabat-Zinn angefangen hat, ja, da auch viele Sachen zu veröffentlichen, was das angeht. Und inzwischen, ja, wie Noah das eben sagte, wird es halt für verschiedenste psychische Probleme, sage ich jetzt mal, oder auch Störungen eingesetzt und gewinnt auch zunehmend an Bedeutung, auch außerhalb des therapeutischen Settings, also wenn es zum Beispiel um das Thema Stressbewältigung im Alltag geht oder auch im, auch eine sehr schöne Bezeichnung für einen Sektor, der sogenannte gesundheitstouristische Sektor. Das gibt's ja mittlerweile auch, touristische Reisen, die verknüpft sind so mit Retreats, Gesundheit.
Meinst du?
Ja, sowas, okay. dass man in speziellen Hotels ist, wo es spezielle Anwendungen gibt.
Ayurvedisches Essen.
Was auch immer, und unter anderem Klar. eben halt auch Meditationsgeschichten und so.
Ja, weißt du, was ich jetzt eigentlich brauche neben so einer Meditationsgeschichte? Na? Ich glaube, ein bisschen Musik tut ganz gut.
Dann lass mal machen. Und hier ist die achtsame Late Machado Playlist, auf der wir achtsam ausgewählte Songs für euch platziert haben. Und welcher achtsam ausgewählte Song kommt heute von dir?
Heute kommt ein achtsamer Song von der Band Coldplay, nämlich der Titel Sparks, auf die Late Machado Playlist. Und bei dir, Tobi?
Ja, ein Song natürlich, der mit dem Thema Achtsamkeit zu tun hat, denn wir wissen ja, Achtsamkeitsübungen, Meditationen können zum Beispiel auch dazu führen, dass wir auf einmal Zugriff bekommen auf Gedächtnisinhalte, die wir schon vergessen oder verloren hatten. Und deswegen setze ich heute auf die Playlist von Zakk Wylde den Song Forgotten Memory.
Sehr, sehr geil. Und damit sind wir im zweiten Teil und wollen jetzt ein bisschen tiefer in das Thema Achtsamkeit einsteigen und möchten uns angucken, was gibt es eigentlich für Themen, die in der Achtsamkeitspraxis, aber auch in der Achtsamkeit als theoretisches Konzept verfolgt werden. Was sind so die Grundpfeiler? Und da haben wir uns ein paar wunderschöne Pfeiler ausgesucht und beginnen tatsächlich
achtsam ausgesucht
und beginnen mit dem wichtigsten Aspekt der Achtsamkeit, denke ich zumindest, ist das, zur Ruhe zu kommen und zu entautomatisieren.
Ja, also um das vielleicht einzuordnen, Noah hat es schon gesagt, es geht, oder wir beschreiben euch jetzt verschiedene Schritte, wenn man so will, die man durchlaufen sollte, um, ich habe das jetzt mal nachhaltig achtsam sein genannt. Also was ich quasi tun kann, um Achtsamkeit in mein Leben, in mein alltägliches Leben zu implementieren. Und die einzelnen Säulen, Schritte, Themen, wie auch immer ihr das nennen wollt, die wir euch jetzt vorstellen, die bauen so ein bisschen aufeinander auf und sollten eigentlich nacheinander durchlaufen werden. Nur hat es eben schon gesagt, als allererstes sollte man zur Ruhe kommen. Das ist jetzt natürlich leicht gesagt. Man soll irgendwie zur Ruhe kommen. Ja, toll. Hilft mir auch nicht weiter. Letzten Endes
geht's, komm mal zur Ruhe, Tobi.
Letzten Endes geht's sozusagen als Auftakt wirklich darum, sich eine Auszeit zu nehmen. Und das ist wortwörtlich genommen. Das sollten so mindestens 2 bis 3 Tage sein, in denen man keinerlei sonstige Verpflichtungen irgendwie hat. indem man sich nichts vorgenommen hat, günstigstenfalls in einer möglichst angenehmen, ruhigen Umgebung, im Idealfall sogar umgeben von schöner Natur. Das kann ich auch nur sehr empfehlen. Ihr wisst, liebe Brainies, was ich schon so über meine Sommerurlaube erzählt habe, und Noah und ich haben sowas ja auch schon mal zusammen gemacht. Da ist man dann eben halt mal 2 Wochen in der schönen Natur.
Fantastisch.
Verzicht, das muss man heutzutage auch sagen, Verzicht auf Handy und Internet gehören auf jeden Fall auch dazu. Und es geht nicht nur um die geistige, sondern auch um die körperliche Erholung. Das heißt, in einem allerersten Schritt sollte man sich diese 2, 3 oder, wenn man es sich leisten kann, gerne auch mehr Tage nehmen, um wirklich körperlich und geistig richtig zur Ruhe zu kommen. Und das ist sozusagen, ich nenne das jetzt einfach mal so, der Türöffner für alle Schritte, die dann danach kommen. Weil natürlich hat Achtsamkeit etwas mit einem ruhigen, ungestressten Umgang mit bestimmten Dingen zu tun. So. Und deswegen ist es gut, wie man heute auf Neudeutsch sagen würde, am Anfang erstmal runterzukommen. Mhm. So. Und dann kann man sich nämlich dem zweiten Schritt oder dem zweiten Thema widmen. Das hat Noah eben ja auch schon gesagt, das sogenannte Entautomatisieren. Und wir haben im Prinzip vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen. Es geht, oder es ist ja so, dass in unserem ganz normalen Alltag wir total viele Dinge, große und kleine Dinge, völlig automatisch tun, ohne darüber nachzudenken. Sei es das Autofahren, sei es das sich Gedanken machen, das Urteile fällen, das auf der Straße durch die Gegend gegen irgendjemand sehen und denken, was ist das denn für einer? All diese Dinge halt.
Liegt ja auch an einem gewissen Zweck. Also wenn wir das mal energieeffizient betrachten, unser Gehirn will natürlich Energie sparen, dadurch, dass es gewisse Prozesse automatisiert und sich dafür Energie aufspart, wenn es darum geht, wichtige Entscheidungen zu treffen oder Dinge wirklich akribisch zu planen. Das bedeutet einfach in dem Fall mehr Umsatz an Energie im Gehirn, ne?
Ja, und jetzt geht es quasi darum, also hier geht es jetzt gar nicht unbedingt darum, Energie zu sparen, sondern es geht erstmal einfach nur in Anführungsstrichen darum, sich genau diese Prozesse, diese Gedanken bewusst zu machen und damit umzugehen beziehungsweise darauf zu reagieren. Denn in dem Moment, wo ich anfange, meine automatisierten Gefühle, meine Beurteilung, meine Bewertung wahrzunehmen und zu reflektieren, unterbreche ich dieses automatische Reizreaktionsschema, was da normalerweise sonst abläuft. Und das ist dieser zweite Schritt, das Entautomatisieren, dass man sich darauf konzentriert, erstmal ganz normal im Alltäglichen sich all dem bewusst zu werden, was ich so tue und denke. Und das Ganze für mich selbst, ich muss da ja auch mit niemandem drüber reden, zu reflektieren, um, wie gesagt, dieses Reizreaktionsschema zu unterbrechen.
Ihr könntet zum Beispiel damit anfangen, das habe ich damals auch gemacht, wenn ihr abends die Zähne putzt oder morgens, macht das doch mal mit der anderen Hand.
Zum Beispiel.
Oder schnürt euch doch mal die Schnürsenkel. Ich fange zum Beispiel immer mit dem rechten Schuh zuerst an, wenn ich mir meine Schuhe zubinde. Fangt doch mal mit dem linken Schuh zuerst an.
Oder um beim Titel der Sendung zu bleiben, du hast es eben auch schon gesagt, ne? Das kann man auch mit der anderen Hand machen.
Ja, ihr könnt euch auch den Arsch abwischen mit der linken Hand. Funktioniert auch, wenn ihr Rechtshänder seid. Klar. Warum auch nicht? Guck mal, der nächste Schritt wäre dann tatsächlich Denkalternativen zu finden.
Da findet man die denn?
Ja, das ist eine gute Frage, wahrscheinlich auf Google. Aber in der Achtsamkeit geht es eher darum, dass man selber sein Gehirn benutzt. Das wäre nämlich eine gute Möglichkeit, um auch nachhaltig was zu lernen.
Gibt es dafür, wie man sein Gehirn selber benutzt, eine Anleitung auf Google?
Wie man sein Gehirn benutzt?
Ja.
Boah, das wäre interessant, das ist doch mal ein Alleinstellungsmerkmal. Tobi, wir sollten eine Anleitung schreiben, wie man sein Gehirn benutzt. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, damit kann man richtig Geld verdienen. Oh, das hätte ich jetzt nicht laut sagen sollen. Scheiße. Ja, liebe Brainies, ja, Patent ist angemeldet, würde ich mal sagen. Ne? Buch kommt bald raus. Nee, es geht im zweiten Schritt darum, Denkalternativen zu finden. Achtsam Gedanken wahrzunehmen ist nämlich wichtig, um Denkalternativen finden zu können in erster Linie. Und das ist natürlich eine wichtige Funktion und Haltung, wenn wir es mit belastenden Gedanken zu tun haben und die uns gegenüberstehen. Manchmal sorgen wir uns, ein anderes Mal ruminieren wir zum Beispiel. Das ist der Fall, wenn Gedanken so aufdringlich werden, dass sie nicht weggehen und sehr, sehr negativ geprägt sind. Und im schlimmsten Fall können Gedanken sogar zu Zwangsgedanken führen, die dann krank machen. Durch eine achtsame Haltung, die man etabliert, können wir Abstand zu unseren Gedanken einnehmen. Probiert das doch mal aus. Schließt mal eure Augen, wenn ihr einen schlimmen Moment habt, und haltet euch mal in diesem schlimmen Moment den Gedanken vor Augen. Warum ist jetzt gerade dieser Moment so schlimm? Ihr habt wahrscheinlich eine Bewertung dazu im Kopf oder habt ein Bild oder eine Stimme, die zu euch spricht und sagt, ja, das ist jetzt ganz schlimm, weiß ich nicht, dass du deiner Mitbewohnerin morgens keinen Kaffee gemacht hast, aber du hast den Kaffee gemacht, du bist ein Egoist. So, und dann nehmt ihr mal diesen Gedanken, diese Stimme, dieses Bild und schaut euch das an wie so eine Wolke, die an euch vorbeizieht. Damit könnt ihr einen gewissen Abstand zu euren Gedanken gewinnen. Oder wenn ihr es jetzt nicht so wie ich drauf habt, euch Wolken vorzustellen. Ich bin tatsächlich ein bisschen untalentiert, was das angeht. Ich stelle mir meistens vor, wie man einen Gedanken auf ein Blatt setzt und dieses Blatt in einen Fluss legt. Und dieser Fluss hat halt eine gewisse Strömung und dieses Blatt treibt dann weg. Finde ich auch sehr beruhigend. Ich mag Wasser sehr.
Ja, siehste.
Ne? Dementsprechend kann man dadurch auf der einen Seite einen Abstand zu Gedanken entwickeln. Das sorgt dafür, dass man eine gewisse kognitive Diffusion betreibt, also sich von seinen Gedanken abtrennt, wodurch dann Denkalternativen entwickelt werden können. Denkalternativen können jetzt zum Beispiel sein, den Gedanken einfach wahrzunehmen oder auch den Gedanken aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen und darauf zu blicken. Zum Beispiel, boah, mich stresst mein Job heute sehr. Ich bewerte dann natürlich meinen Job als sehr stressig. Aber ich könnte auch einfach sagen, heute finde ich meinen Job nicht wirklich entspannt. Heute fühlt sich das für mich ein wenig gestresster an und ich fühle mich heute ein bisschen körperlich mehr aktiviert. Das wäre zum Beispiel eine Denkalternative als, oh mein Gott, dieser Tag heute, der war so stressig. Ich glaube, wir alle kennen das ja mal, ne?
Mhm.
Also es geht quasi auch darum, den Gedanken jetzt nicht zu verdrängen und zu sagen, nein, wenn ich jetzt hier gleich Feierabend habe, dann ist alles besser irgendwie, sondern auch mal den Gedanken einfach anzunehmen, einen gewissen Abstand dazu zu etablieren und dann den Gedanken ein wenig zu modifizieren, könnte man eher sagen. Finde ich besser als eine Denkalternative zu finden. Im Übrigen, Denkalternativen zu finden ist auch in der Forschung ein wichtiger Faktor, wenn wir über psychische Erkrankungen sprechen. Denkalternativen sorgen nämlich auch dafür, dass wir eine gewisse psychische Flexibilität etablieren und dann verschieden oder flexibel auf Situationen, Gedanken und Gefühle reagieren können. Und das sorgt dafür tatsächlich, dass unsere psychische Gesundheit, wenn wir diese Flexibilität etablieren, für eine bessere psychische Gesundheit sorgt. Ja, so ist das.
Dann machen wir doch mal mit dem nächsten Schritt weiter.
Mhm.
Das wäre nämlich das achtsame Kommunizieren.
Das tust du ja gerade hier, Tobi.
Super. So ja, schauen wir mal. Aus Sicht der Achtsamkeit gibt es in der Kommunikation vier Grundprobleme, könnte man sagen, oder vier Situationen, weswegen Missverständnisse entstehen können und so weiter und so fort. Das erste Problem ist, ich mache mich den anderen nicht verständlich. Das zweite Problem ist, ich verstehe den anderen nicht. Das dritte Problem ist, ich verstehe mich selber nicht. Und das vierte Problem ist, wir verständigen uns nicht. Und um gegen diese vier Probleme etwas zu tun, gibt es natürlich auch vier Übungswege oder vier Wege, vier Lösungen, wie auch immer ihr das bezeichnen möchtet, der kommunikativen Achtsamkeit, die in zwei Gruppen aufgeteilt sind. Das eine ist der sogenannte Basisbereich und das andere ist der Konfliktbereich. Und zu dem Basisbereich gehört einmal sich achtsam verständlich machen und zum anderen achtsam zuhören. Und zu dem Konfliktbereich gehört sich selbst verstehen und sich verständigen. Und zu den Dingen will ich ganz kurz ein bisschen was sagen. Zum einen, was das verständlich machen angeht oder was das sich achtsam verständlich machen angeht. Das besteht auch wiederum aus zwei hauptsächlichen Bestandteilen. Das eine ist einmal die verständliche Ausdrucksweise, also an der Arbeit, an der Sprache zu arbeiten, nicht an der Arbeit zu sprechen, sondern an der Sprache zu arbeiten. Und das bedingt ja auch schon so ein bisschen, dass man achtsam dem Gegenüber ist, weil in der Kommunikation ist ja letzten Endes dann immer die grundlegende Frage, welche Sprache sozusagen, damit meine ich jetzt nicht Deutsch, Englisch, oder sondern ne, wie ich meine Worte wähle, versteht denn mein Gegenüber am besten? So, da haben wir eigentlich auch sehr feine Antennen dafür. Wir müssen eben halt nur achtsam sein in der Kommunikation. Achtsam zuhören kommt ja gleich noch als zweites Beispiel. Und es geht natürlich auch um eine gewisse Situationsangemessenheit. Also natürlich mal grundsätzlich sollte das, was ich sage, von der Ausdrucksweise her angemessen sein. Aber ich sollte auch immer das, was ich sage, rein sprachlich schon zum richtigen Zeitpunkt sagen, damit auch der Bezug von meinem Gegenüber hergestellt werden kann. Letzten Endes kennen wir das auch wieder aus einem ganz anderen Bereich, nämlich aus der Hundeerziehung beispielsweise. Ein Hund soll ich ja auch nur positiv oder negativ verstärken in unmittelbarem Bezug zu dem auslösenden Ereignis. Mhm. Und diesen Bezug muss ich in der Kommunikation halt mindestens kommunikativ auch immer herstellen, damit mein Gegenüber die Chance hat, eben den Zusammenhang auch zu verstehen. Und wenn wir jetzt mal sozusagen vom Senden auf das Empfangen rübergehen und sagen, was zeichnet achtsames Zuhören aus, dann sind es in dieser Kommunikation zwei Sachen. Einerseits für den Sender, über den wir eben mal gesprochen haben, geht es auch darum, das Kommunikationsverhalten zu entautomatisieren. Da haben wir wieder das aus dem zweiten Schritt. Also sich dessen auch bewusst sein, was ich dort sage beispielsweise. Und für den Empfänger
quasi erst denken und dann reden.
Genau. Oder bei der Bundeswehr, da gab es immer so einen Spruch, weil wir ja da mit Funkgeräten viel kommuniziert haben, wo man dann immer auf eine Sprechtaste drücken muss. Und da gab es immer die ganz klare Anweisung, denken, drücken, sprechen.
Cool.
Genau, und was das Zuhören angeht, also was den Empfänger angeht, da geht es auch um eine Entautomatisierung beim achtsamen Zuhören. Es geht nämlich vor allen Dingen darum, sich von den automatischen Interpretationen zu verabschieden. Also wie oft, das müsst ihr euch vielleicht auch mal bewusst machen, habt euch selber vielleicht auch schon oft dabei erwischt, dass man einem anderen Menschen zuhört und in seinem eigenen Kopf die ganze Zeit, je nachdem, was da erzählt wird, eine Bewertung, eine Interpretation nach der anderen durchrattert so. Und man sich dann so manchmal seine eigene Meinung bildet über das Gehörte, die nachher mit dem, was wirklich erzählt wurde oder was wirklich gemeint wurde, manchmal gar nichts zu tun hat. Also entautomatisieren, entautomatisieren, entautomatisieren.
Ja, neben dem Entautomatisieren gibt es auch noch einen weiteren wichtigen Pfeiler, beziehungsweise zwei, nämlich Akzeptanz und positive Emotionen. Und bei der Akzeptanz in der Achtsamkeit geht es vor allen Dingen darum, Ja zum gesamten Leben zu sagen. Was das genau ist, das steht immer so ein bisschen außer Frage. Ich würde
nicht fatalistisch wohlgemerkt.
Wahrscheinlich. Ich würde eher sagen, dass Ja zum gesamten Leben bedeutet, Ja zu sagen zu unangenehmen wie auch angenehmen Momenten, Erlebnissen, Erfahrungen, Gefühlen, Menschen und so weiter und so fort, weil das ist ja die komplette Breitseite vom Leben in dein Gesicht.
Ja, es geht letzten Endes um das Annehmen dessen, was ist.
Genau. Es ist das Verhältnis eigentlich zu sich selbst, den anderen und auch dem Schicksal im Blick, wenn wir jetzt auf Vergangenheit, Gegenwart und auch die Zukunft schauen. Achtsamkeit ist nämlich nichts anderes als gelebte Akzeptanz, könnte man sagen. Man akzeptiert ja den gegenwärtigen Moment, man akzeptiert das, was in der Vergangenheit war, wie auch in der Zukunft und versucht eigentlich ausschließlich in dieser reinen Gegenwärtigkeit zu bleiben. Es gibt da so gewisse Akzeptanzsätze, würde ich jetzt dazu sagen, die in der Literatur beschrieben werden, die sich auf Vergangenheit, auf die Zukunft und auf die Gegenwart beziehen. Und die lese ich jetzt einfach mal vor und ihr könnt die ja mal auf euch wirken lassen. Ich akzeptiere meine Vergangenheit so, wie sie war und kann sie darum zurücklassen. Ich akzeptiere meine Zukunft so, wie das freundliche Schicksal sie mir gestalten wird und muss mich darum nicht von der Sorge knechten lassen. Ich akzeptiere das Leben so, wie es mir gegenwärtig begegnet. Lasst das mal vielleicht auf euch wirken, vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Ich kann tatsächlich viel mit diesem, ich akzeptiere meine Vergangenheit so, wie sie war und kann sie darum zurücklassen, anfangen.
Meine Lieblingsformulierung in diesen drei Punkten
knechten lassen,
nein, war Das freundliche Schicksal.
Das freundliche Schicksal.
Das finde ich eine schöne Formulierung.
Klasse. Ja, das bedeutet aber wiederum nicht, dass man auch alles akzeptieren und hinnehmen muss. Also wenn jetzt jemand scheiße zu mir ist, dann muss ich das nicht unbedingt hinnehmen. Akzeptanz und Veränderung stehen sich nämlich nicht im Widerspruch zueinander. Das muss ganz klar hier einmal dargelegt werden. Achtsamkeit intendiert nämlich beides. Und es ist nicht denkbar, dass sich ein wirklich achtsamer Mensch nicht immer weiter in Richtung der Entfaltung seines Potenzials, vor allen Dingen, wenn es mal mit dem Blick auf seelische Gesundheit ist, verändert. Weil viele Menschen nehmen ja die Achtsamkeit nicht, um immer im gegenwärtigen Moment zu bleiben, sondern die wollen ja gesund werden und dementsprechend müssen sie sich auch verändern. Und dazu gehört auf der einen Seite natürlich Akzeptanz, aber auch Veränderung.
Ich hänge gedanklich immer noch bei deinem Satz, dass man es nicht akzeptieren muss, wenn man von irgendjemand anderem beleidigt wird oder sowas.
Ja.
Das sagtest du ja gerade eben.
Das muss man und auch nicht.
Nee, man muss gar nichts, aber ich habe mir gerade gesagt, das ist doch, das Beste, was man tun kann, das zu akzeptieren. So, wenn jetzt irgendjemand zu mir sagt, du Arschloch, so ist doch das Beste, was ich tun kann, ihn freundlich anzugucken und sagen, vielen Dank, möchtest du mir sonst noch was sagen?
Ja, natürlich ist das eine gute Sache. Auf der anderen Seite muss man die Realität anschauen. Es gibt auch pöbelnde Menschen auf der Reeperbahn, die dann sagen, du dumme Schwuchtel und dir dann ins Maul hauen wollen. Und da musst du nicht akzeptieren, dass der du dir halt ein paar in die Fresse hauen will, sondern du darfst dich auch gerne dann ganz kurz innerlich verändern und dich einmal aufplustern, um ihm auf die Nase zu kloppen. Das darfst du schon.
Nur ja, keine Ahnung, ob ich das machen würde. Ich würde mich dann wahrscheinlich in dem Moment eher freuen und sagen, oh, cool. Nächste Schritte Anzeige, nächster Schritt Schmerzensgeld. Danke.
Ja, safe. So kann man natürlich, das ist eine Denkalternative, Tobi.
Ja.
Gut angewandt. Ist wichtig, psychisch flexibel zu bleiben, ne? Nein, aber ihr wisst ja, wie ich das meine. Ich möchte euch jetzt nicht aufstacheln, dazu Menschen aufs Maul zu hauen, ne?
Im achtsam besten Fall.
Achtsam aufs Maul zu hauen. Jeder Schlag soll gespürt werden. Das auf jeden Fall nicht. Nee, aber wenn ihr in einer Notsituation seid und euch helfen müsst, ja, dann,
ne? Ja, aber komm doch mal von diesen negativen Notsituationen auf genau. Irgendwelche positiveren Gedanken.
Huch, ja, mach ich. Guck mal, da klingelt der positive Emotionenwecker.
Aha.
Es ist Zeit für eine positive Emotion. Einmal tief durchatmen. Ja, positive Emotionen, aber auch negative Emotionen, muss ich sagen. Alle Menschen, und da habe ich nämlich gerade drüber gesprochen, die Veränderung, wenn die nach Veränderung streben, um nachhaltig zu ihrer seelischen Gesundheit beizutragen, kommen die nicht da umher, eine maßgebliche Motivation in sich zu entwickeln. Und die wird überwiegend durch positive Emotionen erzeugt, aber natürlich auch durch negative, beziehungsweise, wie ich sie gerne nenne, unangenehme Emotionen. Weil wir fangen ja immer an, so schön zu bewerten und zu sagen, das ist schlecht und das ist gut. Aber vielleicht ist auch etwas einfach angenehm oder unangenehm. Die gehören nämlich auch zum Leben dazu. Beispielsweise entsteht diese Motivation zur Veränderung nicht alleine aus diesen positiven Emotionen, die wir dauerhaft fühlen, sondern wir fühlen uns manchmal schlecht, weil wir zu viel Gewicht auf den Rippen haben oder wir werden in der Schule gemobbt und gehen dann deswegen zum Beispiel zum Kampfsport. Und das kann zu einer Motivation führen, sich dann stärker zu fühlen und sich wehren zu wollen. Und das kann auch zu positiven Emotionen führen. Ihr merkt, negative und positive Emotionen gehören zum Leben dazu und stehen in unmittelbaren Zusammenhang, wenn wir über Akzeptanz sprechen.
Yin und Yang.
Genau, richtig. Schwarz und Weiß, Himmel und Hölle. Das gehört ja irgendwie immer im Gegensatz dazu. Genauso verhält es sich nämlich auch mit der Achtsamkeit. Achtsam zu sein, ob man positive und negative beziehungsweise angenehme und unangenehme Emotionen spürt, ist eine wichtige Krux, um mit sich selber ins Gleichgewicht zu kommen. Denn das wollen wir mit den positiven und negativen Emotionen erreichen. Allein durch das Wahrnehmen und das Annehmen der jeweiligen Emotionsart sorgen wir nämlich dafür, dass der Emotion überwiegend die Kontrolle genommen wird, die sie über uns hat. Denn egal ob positiv oder negativ, wir lernen durch diese achtsame Haltung, die wir gegenüber unseren Emotionen einnehmen, dass nicht unsere Emotionen uns steuern, sondern wir die Emotionen steuern. Im Übrigen, genauso verhält es sich, wenn wir achtsam mit unseren Gedanken umgehen. Das hatten wir nämlich vorhin schon mit den Denkalternativen. Wir können sie ja wahrnehmen und dann anders mit ihnen umgehen. Das ist zum Beispiel auch eine echt wichtige Funktion, wenn wir wieder mit Blick auf psychische Erkrankungen gucken, wie Angststörungen oder Depressionen. Hierbei nehmen ja Betroffene oft, wenn wir jetzt an Menschen denken, die eine Angststörung haben, die nehmen Angst als so ein supermächtiges Gefühl wahr, was sie einnimmt, und dann fangen sie an, sich schlecht zu fühlen, wenn sie Angst fühlen, und können diese Emotion nicht aushalten und wollen sie wegdrücken, so möglichst weit wie möglich, weil sie das nicht aushalten können und das als unkontrollierbar wahrnehmen. In der Regel sorgt das dann auch für physische und psychische Folgeerkrankungen oder dysfunktionale Verhaltensmuster, die begünstigt werden. Und wenn man es schafft, eine akzeptierende und achtsame Haltung einzunehmen, indem man sagt, okay, ich nehme jetzt diese Emotion wahr, ich fühle mich gerade nicht gut, ich bin jetzt traurig und ich spüre das in meiner Brustregion und in meinem Bauch und da ist so ein bisschen Druck auf meinem Bauch, aber es ist okay. This too shall pass, sagt man auch ganz viel in der Achtsamkeitspraxis. Das wird auch vorbeigehen. Da wird das auch vorbeigehen. Das ist im Übrigen auch, wenn man jetzt nochmal in die Psychotherapie-Intervention blickt, eine Methodik, um seine Emotionen zu regulieren. Mhm. Ja, und das Ganze zusammengenommen, was wir gerade beschrieben haben, ist ja auch irgendwie ein achtsamer Lebensstil, oder Tobi?
Naja, sagen wir mal so. Also ich habe jetzt die Voraussetzungen geschaffen, wenn ich diesen Weg gegangen bin und letzten Endes diese vielen verschiedenen Dinge, ich nenne das jetzt einfach mal so, ausprobiert habe, dann muss ich eigentlich nur noch eins tun. Ich muss mich in meiner Wahrnehmung darauf fokussieren, welche von diesen Sachen, die wir jetzt beschrieben haben, die ich Schritt für Schritt nacheinander versucht habe zu entdecken, versucht habe auszuprobieren, welche davon, ganz subjektiv gesehen, tun mir gut. Mhm. Und dem muss ich mir bewusst werden, während beziehungsweise nachdem ich das getan habe und über diesen Weg dann genau diese Dinge in meinen Alltag Schritt für Schritt integrieren und beibehalten. Das mag sein, dass ihr sagt, das eine oder andere, das liegt mir überhaupt nicht, da kann ich jetzt überhaupt nichts anfangen, hey, okay, dann ist das so, andere Dinge liegen euch vielleicht mehr, mögt ihr mehr, machen euch mehr Spaß, tun euch besser. Ja, klar, tun euch besser als andere, dann integriert genau die in euer Leben. Und wenn ihr irgendwann selber mal überrascht seid und sagt, huch, ich stelle ja auf einmal fest, tatsächlich, das eine oder andere hat sich so in meinen Alltag integriert und wo ich gehe und stehe oder sonst irgendetwas mache, verwende ich das eine oder andere von dem, was wir eben beschrieben haben. Das Entautomatisieren ist ja sowieso mein Favorite von den Ganzen. Finde ich ein ganz großer Schlüssel tatsächlich für alles andere. Dann habt ihr es sozusagen geschafft und habt Nachhaltigkeit in euer Leben integriert. Und wenn man das getan hat, kann man davon sprechen, dass man einen achtsamen Lebensstil führt.
Genau.
So, aber das ist natürlich nichts, was jetzt von heute auf morgen funktioniert. Es gibt, wenn ihr euch da mit Literatur auseinandersetzt, über diese Schritte, die wir jetzt auch beschrieben haben, gibt es so ganze Trainingspläne, die sich über mehrere Wochen erstrecken mit Übungen und so weiter und so fort, wie man das machen kann, welche Fragen man sich stellen kann, welche Reflexionsfragen und so weiter und so fort. Wenn ihr da ein bisschen rumgoogelt oder euch seriöse Literatur zu dem Thema zulegt, dann werdet ihr das auf jeden Fall finden.
Ganz klar. Und von meiner Seite vielleicht auch kostenlos die Empfehlung, nicht werbefinanziert, an die 7Mind-App. Die könnt ihr euch über eure Krankenkasse im Übrigen zurückerstatten lassen. Ist eine super Art und Weise, um einerseits Meditation erlernen zu können, aber andererseits auch mit Achtsamkeit ein wenig in Kontakt zu kommen. Und jetzt versuchen wir euch natürlich auch achtsam nochmal ein bisschen die Late Machado Playlist um die Ohr zu ballern.
Und hier ist sie zum zweiten, die achtsame Late Machado Playlist. Aber bevor wir zu den Liedern kommen, Noah, wo findet man diese Playlist überhaupt?
Unsere Late Machado Playlist findet ihr entweder in der Spotify App direkt, indem ihr Late Machado eingibt, oder ihr folgt uns gerne auch auf Instagram und könnt dann in den Highlights
achtsam folgen
und könnt dann achtsam auf den Ordner Playlist und wichtige Links klicken und dann könnt ihr oben links in der ersten, im ersten Story Slide ganz achtsam auf die Verlinkung zur Playlist klicken.
Ja, und welchen achtsam ausgewählten Song setzt du als zweites auf die Playlist?
Ja, heute kommt der achtsam ausgewählte Song Spliff von Bilderbuch auf die Late Machado Playlist.
Und bei mir, ich bleib mir natürlich treu, indem der Titel auch unmittelbar was mit dieser Sendung zu tun hat, denn wir haben vorhin über Meditation gesprochen und wenn es funktioniert, ist ja Meditation auch wie so eine Art Seelenreise, die man macht. Auf dieser Reise ist man der Passagier und deswegen setze ich von Iggy Pop das Lied The Passenger auf die Playlist.
Chillig. Und damit haben wir den dritten Teil erreicht und haben euch ein wenig was über Achtsamkeit erzählt und werden jetzt ganz praktisch.
Ja, und damit ihr diesen dritten Teil auch so richtig genießen könnt, je nachdem, wo ihr uns gerade hört, bitte fahrt rechts ran und schaltet den Motor aus.
Auch nicht auf dem Fahrrad, bitte.
Steigt vom Fahrrad ab oder vom Motorrad oder von eurer Freundin oder eurem Freund, je nachdem, in welcher Situation ihr uns jetzt gerade hört, dass ihr euch ja, auf das, was jetzt gleich passiert, wozu der Noah euch jetzt gleich einlädt, dass ihr da auch mitmachen könnt und mit vollem Geist achtsam dabei sein könnt.
Genau, und deswegen sagen wir euch auch jetzt schon mal Tschüss. Dann könnt ihr nämlich, wenn ihr fertig seid mit der Achtsamkeitsmeditation, nur noch unser schickes Outro genießen und könnt ganz entspannt achtsam in den Resttag gleiten.
Und in diesem Sinne, vielen Dank, sage ich dann jetzt auch schon mal fürs Zuhören und ich wünsche euch gleich eine wunderschöne Entspannung und nächste Woche ist dann ja schon wieder Monatsrückblick angesagt. Also, bis dahin.
Tschüss und ganz viel Spaß. Finde zu Beginn der Übung auf deine Unterlage. Nimm vielleicht noch eine Decke dazu, damit du nicht auskühlst. Und wenn du alle Sachen beisammen hast, dann lege dich auf deine Unterlage. Schau, dass du eine bequeme Haltung auf deiner Unterlage findest. Vielleicht sind die Füße hier aufgestellt, vielleicht magst du sie lieber nach außen rotieren. Die Schultern liegen locker und deine Arme sind seitlich bequem abgelegt. Schließe deine Augen oder senke den Blick. Nehme hier einen tiefen Atemzug. Spüre nun einmal zu den Auflageflächen deines Körpers auf der Unterlage und spüre zu deinem Atem. Nimm den Einatem wahr, wie er durch die Nase einströmt und dann den Bauchraum sanft anhebt. Nimm auch den Ausatem wahr, der den Bauchraum und Brustraum ein wenig senkt. Liege bequem und erlaube deinem Atem zu kommen und zu gehen, wie er gerade ist, ohne ihn zu beeinflussen. Wie er einfließt in deinen Körper und aus deinem Körper wieder hinausfließt. Nimm jetzt noch einmal die Auflagefläche deines Körpers auf der Unterlage wahr. Nehme den Teil deiner Füße, der gerade aufliegt, wahr. Den Teil deiner Beine links und rechts. Deinen gesamten Rumpf. Der Bereich deiner Arme auf der linken und rechten Seite. Und dein Kopf, der schwer am Boden aufliegt und in deine Unterlage versinkt. Und nun spür einmal bewusst zu deinen Füßen, genauer gesagt zur Ferse, die am Boden aufliegt, zu deinen Fußsohlen, die dich den Tag über tragen. Und zu deinen Zehen, wie auch zum Fußgelenk. Nehme deinen gesamten Fuß wahr, vielleicht beide gleichzeitig, Vielleicht erst die linke und dann die rechte Seite. Sind deine Füße warm oder kalt? Fühlen sich hier Stellen eng oder weit an? Spürst du vielleicht ein Kribbeln in deinen Füßen? Oder sind deine Füße ganz entspannt und schwer? Nehme noch einmal deine Füße wahr. Spüre dann weiter zu deinem Unterschenkel. Spüre deinen Unterschenkelknochen und die Muskeln, die den Knochen umgeben. Sammle noch einmal deine Aufmerksamkeit am Unterschenkel gesamt und spüre dann zu deinem Knie. Spüre hier dein Kniegelenk, deine Kniescheibe und deine Kniekehle. Vielleicht machst du das hier auch wieder gleichzeitig oder erst die linke und dann die rechte Seite. Du entscheidest. Nehme noch einmal deine Knie ganzheitlich wahr und fühle dann zu deinem Oberschenkel und dem Gesäß. Nimm einfach wahr, was da ist, ohne es zu bewerten. Und solltest du hier mit deinen Gedanken abschweifen, dann ist das gar nicht schlimm. Betrachte den Gedanken und lass ihn wieder los, wie eine Wolke, die am Himmel vorbeizieht. Komme dann einfach zurück zu deinem Oberschenkel und deinem Gesäß. Und versuche jetzt nun einmal, die Beine links und rechts bewusst als Raum deines Körpers wahrzunehmen. Spür sie gesamtheitlich, ob sie warm oder kalt sind, weit oder eng, fest oder locker. Und nimm das einfach wahr, ohne das zu bewerten. Und wander dann mit deiner Aufmerksamkeit weiter zu deinem Rücken. Spüre zunächst in deinen unteren Rücken. Nimm hier die Verbindung zwischen der Hüfte und deiner unteren Wirbelsäule wahr. Vielleicht ist hier einiges eng, vielleicht aber auch ganz weit. Nimm es einfach wahr. Und spüre auch dann zu deinem mittleren Rücken. Nimm auch einmal deine Rückenmuskulatur auf der linken und rechten Seite wahr und spüre dann zum oberen Rücken mit den Schulterblättern, die auf deiner Unterlage aufliegen. Und komm nun zu dem Bereich deiner Halswirbelsäule, die auch ganz entspannt auf deiner Unterlage aufliegt und locker ist. Nimm hier auch weiterhin einen tiefen Atemzug. Spüre die Einatmung, wie sie kommt, und die Ausatmung, wie sie wieder geht. Und solltest du auch hier wieder gedanklich abschweifen, dann ist das gar nicht schlimm. Nimm den Gedanken wie eine Wolke wahr, bedanke dich und lass den Gedanken am Himmel weiterziehen. Konzentriere dich nun auf die Bereiche der Wirbelsäule, die Kontakt zur Unterlage haben. Nimm sie einfach wahr. Und
und dann im einmal bewusst die Teile der Wirbelsäule wahr, die nicht am Boden aufliegen. Spüre dann vom Schulter-Nackenbereich weiter in deine Arme links und rechts. Nimm deine Schultern wahr, die Oberarme. Wandere dann weiter zum Ellenbogengelenk. Spüre zu den Unterarmen, dem Handgelenk und nimm nun deine gesamte Hand wahr, wie sie auf der Unterlage aufliegt. Vielleicht ist deine Hand entspannt oder sie kribbelt. Vielleicht ist sie warm oder kalt. Nimm das einfach wahr. Und nun spüre mal jeden Finger an deiner Hand. Zunächst den Daumen, den Zeigefinger, den Mittelfinger, den Ringfinger und dann den kleinen Finger. Und dann nimm nochmal deine Hände links und rechts gesamtheitlich wahr und wandere dann über die Handgelenke und die Unterarme hin zu deinen Ellenbogen, über die Oberarme hin zu den Schultern und komme dann wieder bei deiner Wirbelsäule an. Spüre nun die Auflagefläche deines Kopfes am Boden und wandere einmal mit deiner Aufmerksamkeit über den gesamten Schädel vom Hinterkopf, über die Schädeldecke hin zu deiner vorderen Stirn. Und nun nimm hier einmal dein gesamtes Gesicht wahr. Vielleicht spürst du eine kleine Spannung an deiner Stirn oder zwischen deinen Augenbrauen. Vielleicht spürst du hier deinen Kiefer, wie er angespannt oder entspannt ist. Und nimm das einfach nur wahr. Und hier gilt auch wieder, solltest du mit deinen Gedanken abschweifen, dann schau dir den Gedanken an, bedanke dich für diese wertvolle Information und lass den Gedanken wieder wie eine Wolke am Himmel ziehen. Spüre einmal zu deinen Augen und zu deinen Augenhöhlen. Nimm deine Augenlider wahr, die auf den Augen aufliegen. Spüre dann zu den Wangen in deinem Gesicht und zum Mund- und Kieferbereich. Ist dein Kiefer angespannt oder entspannt? Nimm auch mal deine Zunge wahr, liegt die Zunge hier locker im Mundraum? Nimm einfach wahr, was du jetzt in diesem Moment spürst, ohne es zu bewerten oder verändern zu wollen. Und weite jetzt deine Aufmerksamkeit noch einmal bewusst auf deinen ganzen Körperraum aus. Spüre noch einmal die gesamte Auflagefläche deines Körpers auf deiner Unterlage. von Kopf über Schulter und Nacken, über den Rücken, den Po, deine Unterschenkel und Oberschenkel, wie auch deine Fersen, die am Boden aufliegen. Nun spüre hier noch einmal zu deinem Atem. Hat sich der Atem im Vergleich zum Beginn des Bodyscans vielleicht verändert? Spüre noch einmal, wie der Atem bei der Einatmung durch die Nase in deinen Körper einströmt und deine Bauchdecke anhebt. Und spüre auch, wie der Ausatem an deiner Nase warm ausströmt und spüre, dass dein Bauchraum sich dabei sanft senkt. Und nun lass den Atem wieder frei fließen. Wir kommen nämlich jetzt langsam zum Ende des Bodyscans. Du kannst hier langsam kleine Bewegungen entstehen lassen. Beweg zunächst deine Finger und Zehen. Lass die Hand- und Fußgelenke kreisen. Weck dann deine Arme und Beine ein wenig auf. Vielleicht willst du dich an dieser Stelle auch recken und strecken. Und dann nimm nochmal einen tiefen Atemzug ein und aus. Und öffne dann deine Augen wieder. Und komme an. Finde über eine Seite bequem ins Sitzen und schenk dir ein Lächeln dafür, dass du dir heute diese 15 Minuten Zeit genommen hast, um deinem Körper und deinem Geist etwas Gutes zu tun und achtsam mit dir zu sein. Bleibe hier vielleicht noch ein, zwei Minuten sitzen und lasse das, was kommt, auf dich einrieseln. Ich bedanke mich ganz herzlich und freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge mit euch.